Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen, kaufen von Visalo Immobilien. Ich bin euer Host Philipp Hildebrand und habe in der heutigen Folge Jan-Ole Voss von Voss Zimmereibetrieb zu Gast. Mit ihm werden wir heute erläutern, was ein gutes Dach ausmacht und wie man als Laie den Zustand eines Daches einschätzen kann. Die Folge ist sehr kurzweilig und bietet viele wertvolle Informationen für Eigentümer von Immobilien und solche, die es werden möchten. Los geht es wie gewohnt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Hallo Ole, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Vielleicht magst du dich einmal zuerst vorstellen.
Hallo Philipp, ich bin Jan-Ole Voss, Zimmerermeister. Seitdem ich 20 bin, selbstständig und habe eine Zimmerei mit 12 Leuten.
Und was macht ihr alles so im Alltag?
Wir machen Dachsanierung, Holzrahmenbauten, Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser, schlüsselfertig und ab und an auch nochmal ein Carport oder eine Überdachung.
Klasse. Das passt ja perfekt zu unserem heutigen Thema. Wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Dach sprechen. Was muss man dabei beachten? Gerade vielleicht, wenn man ein älteres Haus kauft. Was muss ich machen? Woran erkenne ich ein schlechtes Dach? Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Ich möchte eine Bestandsimmobilie kaufen. Wie prüfe ich denn den Zustand vom Dach?
Also grundsätzlich gilt als Faustregel, sollte das Dach noch jünger sein wie 30 Jahre, sollte es auch noch intakt sein. Ist es älter, sollte man es genauer begutachten. Man sollte das Dach von außen auf jeden Fall in Augenschein nehmen, so gut wie es geht. Und auch von innen mal auf den Spitzboden gucken, ob man da vielleicht das Dachgebälk sehen kann, ob da irgendwie Schimmelspuren, Wasserspuren sind oder ob da irgendwelche Pfannen auch von innen, wenn man die sehen kann, rissig sind und was für ein Material da verarbeitet worden ist.
Okay, alles klar. Und woran erkenne ich denn als Laie, ob das Dach in Ordnung ist oder ob es dann erneuert werden muss?
Ja, also an sich, wenn denn irgendwo Wasserspuren sozusagen zu erkennen sind oder Schimmelspuren, daran würde man das quasi direkt erkennen. Gerade beim Neukauf sollte man auch darauf achten, ob irgendwo frisch gestrichen worden ist, gerade im Dachgeschossbereich, ob da vielleicht vorher Wasserschäden waren oder dergleichen. Und um sich darüber abzusichern, kann man auch immer gerne beim Hauskauf danach fragen, was für Arbeiten am Dach in letzter Zeit gemacht worden sind, weil da muss quasi der Eigentümer dann auch wahrheitsgemäße Aussagen treffen.
Okay, das heißt, das wären schon mal ein paar Indizien, wo man sagt, alles klar, das Dach ist erstmal noch in Ordnung oder hier muss demnächst was gemacht werden. Wahrscheinlich, wenn das ein bisschen morsch schon aussieht, dann ist es auch schon Gefahr im Verzug und das Budget sollte auf jeden Fall dann schon mal freigehalten werden, ne?
Das definitiv. Das hat man eigentlich eher selten, dass da wirklich irgendwie was morsch ist oder große Rissbildung im Dachstuhl ist. Wo man aber tatsächlich nochmal ganz genau drauf achten sollte, ob man irgendwo Bohrmehl sieht. Das hatten wir jetzt gerade bei einer anderen Baustelle. Da war der Holzwurm mit drinne. Wenn man sowas hat, dann muss man auf jeden Fall damit planen, entweder im Großteil des Dachstuhls auszutauschen oder mit Schädlingsbekämpfung da weiterzuarbeiten.
Gut. Das heißt aber grundsätzlich, es gibt, wenn das Dach in einem schwierigen Zustand ist, die Möglichkeit, auch Teile davon zu erneuern. Man muss dann nicht immer alles machen. Je natürlich nach Schaden oder nach Problem, aber es gibt Fälle, wo man das ausbessern kann.
Genau. Also je nachdem, was es da jetzt genau ist, wenn wir jetzt mal weiter von diesem Holzwurm zum Beispiel sprechen, kann man halt schauen, wie weit ist der fortgeschritten, ist er halt überall oder nur an Stellen. Dann kann man es quasi wegbeiteln oder komplett austauschen an manchen Stellen. Man muss nicht gleich den ganzen Dachstuhl entfernen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie weit das quasi fortgeschritten ist. Aber auch bei Rissbildung oder auch Wasserschäden kommt es immer so ein bisschen drauf an. Meistens sieht man es dann aber erst ganz genau, wenn man das Dach nachher eröffnet.
Okay. Und wie oft muss denn so ein Dach generell erneuert werden? Ist das die Regel, die du eben gesagt hast, alle 30 Jahre oder hängt das vom Dach ab oder?
Also das Alter des Daches ist immer wichtig. Älter als 30 Jahre sollte auf jeden Fall genauer begutachtet werden. Auf die Dachneigung kommt es immer drauf an. Je steiler das Dach, desto besser wird Feuchtigkeit in Form von Regen oder Schnee abgeleitet. Also ich sage jetzt mal so als grobe Faustformel, 30 Grad Dach, 30 Jahre, 31 Grad, 31 Jahre. So 45 Grad Satteldächer gibt es relativ viele, redet man von einer Haltbarkeit von 45 Jahren. So als Faustregel.
Das heißt dann aber im Umkehrschluss, Flachdächer sind meistens dann schwieriger?
Nicht unbedingt. Flachdächer haben auch eine Haltbarkeit von ungefähr 30 Jahren. Je nachdem, wie die ausgeführt worden sind. Man muss sich die Dächer aber ganz genau angucken. Die sind auch nicht ganz so einfach neu auszuführen, weil dort halt immer auch Wasser drauf stehen kann. Ne? So.
Okay. Gut, wir hatten jetzt schon zwei Hausdacharten. Vielleicht magst du uns nochmal da so durchführen, was es überhaupt an Hausdacharten gibt und vielleicht auch mit ein paar Vor- oder Nachteilen.
Ja, also es gibt sehr viele verschiedene Hausdacharten. Zum einen, was wir ganz viel hier haben, sind Satteldächer. Mhm. Dann haben wir Walmdächer und auch Krüppelwalmdächer. Flachdächer hatte ich ja schon aufgeführt. Dann haben wir Mansarddächer und auch mal ein Tonnendach oder ein Pultdach. Genau, das meiste sind Satteldächer. Die haben meistens irgendwo eine Dachneigung von 25 bis 50 Grad.
Und wenn man jetzt einen Neubau betrachtet, was würdest du da als Hausdachart empfehlen? Nicht optisch, sondern nur von den technischen Werten?
Von den technischen Werten. Es kommt so ein bisschen drauf an. Wenn man eine Photovoltaikanlage mit aufs Dach packen möchte, empfiehlt sich immer ein schönes Pultdach mit einer richtigen Auslegung. Ansonsten sind Satteldächer an sich sehr, sehr gut, weil von oben gesehen sozusagen das Wasser in alle Richtungen vernünftig ablaufen kann, es nirgendwo stehen kann und man auch darunter mit einem hohen Kniestock ordentlich Wohnraum schaffen kann.
Alles klar. Ja, kommen wir zur nächsten Sache. Was muss ich denn eigentlich bei der Dämmung für Bestandsimmobilien beim Dach beachten?
Also das Beste ist, wenn du dir den Energieausweis zeigen lässt, wenn der vorhanden ist, weil an sich wird dort immer der Energieverbrauch der Immobilie dokumentiert. Dann sollte man immer bei unausgebauten und unverkleideten Spitzböden sich die Dämmung genauer ansehen. Ist die lückenlos verlegt? Und was für eine Dämmung wurde eingebaut? Oder sind da sogar Löcher vorhanden? Denn bei ausgebauten Dachböden sollte man sich die Dachschrägen und auch die Decken genau angucken. Wie vorhin schon erwähnt, sollte man da genauer schauen, ob da irgendwo Feuchtigkeitsflecken an der Wand sind oder an der Decke halt. Oder ob da halt neu gestrichen worden ist. Und ein weiterer Trick ist immer auch, die Temperatur der Dachschrägen oder der Wand zu fühlen. Ist sie an kalten Tagen kälter als das Rauminnere oder ist sie an warmen Tagen stark erwärmt? So erkennt man halt, wie gut die Dämmung ist. Was im Winter auf jeden Fall immer ein guter Trick ist, von außen einmal auf das Dach zu gucken, wenn Schneefall ist. Haben wir jetzt hier nicht ganz so oft, aber wenn, sieht man an abgetauten Stellen, dass dort die Dämmung unzureichend ist.
Ja, ist ein guter Trick. Und ja, jetzt entscheide ich mich dafür, meine Bestandsimmobilie zu dämmen. Welche Wärmedämmstoffe gibt es denn und welche würdest du empfehlen?
Also es gibt tatsächlich relativ viele Wärmedämmstoffe. Man kennt die klassische Mineralfaser- oder Glasfaserdämmung. Es gibt Styropor-Dämmstoff, es gibt Zellulose-Dämmstoffe und es gibt den, wir am liebsten verarbeiten, den Holzfaser-Wärmedämmstoff. Wir als Zimmerer setzen Holzfaser am liebsten ein, einfach aus Gründen der Nachhaltigkeit. Und zwar als Gefachdämmung zwischen den Spanen, sowie als Aufsparrendämmung über den Spanen, sodass wir eine wärmebrückenfreie Dachfläche schaffen.
Okay. Und was ist so der Vorteil von den, oder gibt es technische Eigenschaften, die da differenzieren zwischen den einzelnen Wärmedämmstoffen, oder sind die alle vergleichbar von der Wertigkeit her?
Nein, von der Wertigkeit her sind die nicht vergleichbar. Also die Wärmedämmstoffe sollten so eingesetzt werden oder man sollte immer darüber nachdenken, was dämmt man eigentlich? Dämmt man jetzt nur für den Winter die Wärme oder möchte man auch im Sommer einen höheren Wohnkomfort schaffen unterm Dach? Dementsprechend hat man mit einem Holzfaserdämmstoff einen deutlich größeren Vorteil, weil der die Hitze auch im Sommer draußen lässt. Der hat eine Phasenverschiebung von 14 bis 16 Stunden, sprich die Sonne braucht so lange, bis sie durchs Dach durchkommt, so lange haben wir keinen Sonnenschein. Dementsprechend haben wir auch einen hohen Wohnkomfort. Also diese hohe Rohdichte der Holzfaserdämmung ist ein entscheidender Vorteil gegenüber allen anderen Dämmstoffen.
Okay, alles klar. Ja, was aus deiner Sicht, worauf sollte man dann eigentlich bei so einer Dachsanierung achten?
Auf jeden Fall auf einen vernünftigen nachkaufbaren Dachziegel. Auf solide Stirnblenden und Unterschläge, das ist auch ganz wichtig. Also einmal erstmal zum Dachziegel. Es bringt nichts, wenn man den günstigsten Dachziegel nimmt und diese Form oder diesen Hersteller gibt es in 10 Jahren nicht mehr. Wenn man ein Vordach mal haben möchte oder irgendeinen Anbau oder man Sturmschaden hat und man bekommt den Ziegel nicht nach, das hatten wir auch in der Vergangenheit schon, es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Dann kommt es auf die Stirnblenden und Unterschläge drauf an. Die sitzen quasi seitlich des Daches und schützen dort quasi den Dachüberstand. Da sollte man darauf achten, dass das UV-beständiges Material ist. Relativ viele verwenden dort kein UV-beständiges Material, einfach aus Kostengründen. Und dann bleichen diese Sachen halt über die Zeit aus. Dann sollte man sich bei den Stirnblenden und Unterschlägen immer im Klaren sein und auch drüber nachdenken, was für ein Material man die haben möchte. Möchte man da immer wieder hoch und das streichen und übermalen oder soll es eine langfristige Lösung sein, wo man erstmal nicht wieder ran muss? Dann sollte man sich auch noch überlegen, ob man zusätzliche Gauben haben möchte, oder Dachflächenfenster oder gar eine Photovoltaikanlage mit aufs Dach. Das sind auch so entscheidende Dinge, was hinterher dann sonst im Nachgang immer eher schwierig ist. Also wenn man Dachflächenfenster mehr reinhaben möchte, gleich mit überlegen, Gauben sowieso, die sind genehmigungspflichtig, oder eine Photovoltaikanlage, was immer Sinn macht.
Aber das sollte man sich vor der Sanierung schon mal im Kopf machen, dann beraten lassen und dann gucken, was man dann davon machen will.
Ja, genau.
Wenn man das danach macht, dann bezahlt man quasi irgendwas dann doppelt.
Naja, wir würden dann in dem Fall für ein Dachflächenfenster ja wieder das Dach aufmachen und bei Gauben sowieso. Also man bezahlt definitiv mehr, allein auf wegen Gerüststellung und so.
Ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen da durchführen, wie läuft denn eigentlich so eine Dachsanierung ab?
Wenn wir mit der Dachsanierung starten, ist es das Erste immer, dass wir das Haus einmal komplett einrüsten. Einfach wegen der Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter, die dort vor Ort in Gange sind. Dann nehmen wir von außen die Dachhaut runter, sprich die Dachsteine oder die Bitumenbahn oder was auch immer da auf dem Dach ist. Das Ganze wird dann fachgerecht entsorgt. Dann nehmen wir die Lattung und die Vordeckung mit runter, sowie, wenn vorhanden, die alte Dämmung. Dann wird der neue Dachaufbau so ausgeführt, dass wir einmal die neue Gefachdämmung einbringen. Darüber ziehen wir dann die Luftdichtbahn und auf diese Luftdichtbahn verlegen wir dann die Aufsparrendämmung. Anschließend kommt bei uns immer noch eine zusätzliche Unterdeckbahn für noch mehr Regensicherheit oben mit drauf und um die Anschlüsse bei Dachflächenfenstern, Schornsteingauben etc. vernünftig herzustellen. Darauf kommt dann die Konterlattung, Dachlattung und die Dachhaut.
Okay, und dann ist quasi das abgeschlossen.
Genau.
Gerüst weg und ihr verschwindet wieder vom Hof.
Ja, genau.
Okay, und wie lange dauert das Ganze, der ganze Prozess, ein Dach zu decken? Hängt natürlich von der Größe ab, ist klar, aber wenn wir jetzt so ein klassisches Einfamilienhaus nehmen.
Also klassisches Einfamilienhaus, ich sage jetzt mal 160 Quadratmeter Dachfläche, da sind wir irgendwie 3 bis 6 Wochen. In Gange, je nachdem, wie viel Mann natürlich auch immer vor Ort sind und wie das die Witterungsverhältnisse sind.
Ja, 3 bis 6 Wochen ist ja nicht ganz kurz. Kann ich denn während der Sanierung zu Hause wohnen bleiben oder geht das gar nicht?
Das ist völlig unproblematisch. Sie können zu Hause wohnen bleiben. Wir sind von außen überwiegend am Dach beschäftigt. Nur für die Dachflächenfenster müssen wir dann einmal rein, um die Fensterleibung zu machen und die Fensterausschnitte zu machen.
Okay. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Thema, was ganz viele Leute interessiert. Wie viel kostet denn so eine Dachsanierung ungefähr?
Also bei einem klassischen Einfamilienhaus mit einem Satteldach kann man immer so von einem Quadratmeterpreis komplett fertig saniert, inklusive Gerüst, Dachrinne, Dachüberstände und allem drum und dran von ungefähr 550 Euro auf den Quadratmeter Dachfläche rechnen. Und das muss betont werden, auf den Quadratmeter Dachfläche.
Nicht Grundfläche, sondern wirklich, man schaut sich an, wie viel das Dach hat und dann kann man das hochrechnen. Und das ist aber ein realistischer Preis, womit alles drin ist, sagst du.
Ja.
Das als Rechengröße. Natürlich je nachdem, was man möchte wahrscheinlich, kann das auch ein Tick teurer werden.
Genau, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man noch alles mit dazu haben möchte und mit Gauben und oder auch nicht und so weiter. Aber das ist ein Durchschnittspreis, den wir da haben. Das ist eine förderfähige Dachsanierung. Da kann man dann so für sich schon mal wieder 20% Förderung von abziehen.
Dazu kommen wir gleich. Genau. Ja, alles klar, okay. Ja, dann geht's ja gleich weiter. Du hast es eben schon angeschnitten. Welche Zuschüsse oder Förderung gibt es denn für eine Dachsanierung?
Also man kann sich einmal eine Dachsanierung als Einzelmaßnahme Dach quasi als BAFA-Förderung fördern lassen. Da werden bis zu 60.000 pro Wohneinheit gefördert und davon 20%, also auf 60.000 20% pro Wohneinheit, wenn man denn auch einen individuellen Sanierungsfahrplan machen lässt. Dafür braucht man einen Gebäudeenergieberater, der wird auch zur Hälfte wieder bezuschusst. Bei uns ist es so, dass wir da gut vernetzt sind und jemanden empfehlen können und mit denen zusammenarbeiten. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit über § 35c Einkommensteuergesetz. Das ist ein festgesetztes Steuergesetz. Das wird auch nicht so schnell geändert und da werden auch keine Töpfe so schnell ausgeschöpft. Das zu machen, wenn man dann ausreichend Steuern spart, kann man da pro Wohneinheit bis zu 200.000 Euro sich fördern lassen mit 20% auf 200.000 Euro. Und das über 3 Jahre quasi abschreiben auf die vollen Kosten, nicht nur auf die Bruttolohnkosten, sondern wirklich auf die vollen Kosten des Daches.
Also wenn man regelmäßig Steuern zahlt, so gesehen Einkommensteuer, dann macht das Sinn, sich das mal durchrechnen zu lassen, ob das eine Option wäre, meinst du?
Definitiv. Also jeder Haushalt, wo 2 Parteien irgendwie am Arbeiten sind als Normalangestellte, vielleicht jetzt nicht unbedingt Rentner oder Beamte, sondern ganz normal, sag ich mal, Steuerzahler, da rechnet sich das an sich immer. Man kommt da, wenn man jetzt hochrechnet, wirklich auf eine 200.000 Euro Dachsanierung mit 40.000 Euro durch die 20%, immerhin, und das über 3 Jahre, 40.000 Euro. Also das rechnet sich meistens sogar mehr, als das sich über die BAFA fördern zu lassen.
Okay. Was macht denn aus deiner Sicht eine wirklich gute Dachdämmung aus?
Also eine wirklich gute Dachdämmung ist eine Dämmung, die im Winter das Haus, das Dach warm hält, den Wohnkomfort erhöht und aber auch im Sommer die Hitze draußen lässt. Es gibt Dachdämmung, die können die Wärme drinnen lassen, aber im Sommer nicht die Hitze draußen lassen. Und die machen aus meiner Sicht keinen Sinn. Außerdem sind das auch die nicht nachhaltigen Dachdämmungen.
Ja, das kennt man ja häufig, dass so eine Dachgeschosswohnung im Sommer dann zur Sauna wird. Und das könnte man damit deutlich reduzieren wahrscheinlich dann, ne? Den Effekt.
Genau, unter solchen Anthraziten-Dachziegeln herrschen schnell mal 80 Grad im Sommer, wenn da die Sonne raufballert. Und das kann sehr, sehr unangenehm werden. Und wenn man sich dann vorstellt, man nagelt sich da so ein Styropor aufs Dach, dann ist es so ähnlich, als wenn man in einen Pizzakarton reinguckt und von der Decke tropft es runter.
Okay. Aus deiner Sicht, wie oft sollte man so sein eigenes Dach überprüfen?
Im besten Fall jährlich. Am schönsten ist immer Richtung Herbst, einfach wegen der Schlechtwetterperiode, die dann folgt. Ja.
Also einmal im Jahr gucken, ob der Sturm irgendwelche Schäden angerichtet hat, die man vielleicht irgendwie fixen müsste oder ob irgendwelche Abnutzungserscheinungen da sind.
Genau. Also bei einem Betondachsteindach ist immer das Wichtigste, sind irgendwo Risse vorhanden, weil in diese Risse kann in der Schlechtwetterperiode Wasser eindringen, viel Wasser eindringen. Und wenn es dann anfängt zu frieren, haben wir ein Problem, weil dann die Risse aufplatzen. Weil das Wasser dehnt sich dann aus, das Eis bricht in den Ziegel.
Alles klar. Gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir haben mega viele Fragen beantwortet. Vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken euren Betrieb in den Shownotes. Und wenn jemand sein Dach sanieren möchte oder zumindest Beratung darüber haben will, dann kann er sich gerne bei dir melden, denke ich.
Auf jeden Fall. Anrufen.
Perfekt. Ja, Ole, dann vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest, bist du bei uns genau richtig. Wir beraten dich umfassend dabei und helfen dir, den perfekten Käufer zu finden. Fordere heute dein unverbindliches Beratungsgespräch über den erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie an. Zusätzlich bieten wir für Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Rufe uns einfach unter 0411 854 5454 an. Oder schreibe uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Vielen Dank, dass ihr heute bei Stressfrei Immobilien Verkaufen Kaufen dabei wart. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. In diesem Fall freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Donnerstag.